Deutschlandfunk, das war der Tag.
Im Studio ist Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Es vergeht zurzeit kein Tag ohne neue schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung und ihre Corona-Politik. Heute hat Jens Spahn, der Gesundheitsminister, im Bundestag seine Impfstrategie verteidigt.
Hätte manches schneller gehen können? Hätten manche Abläufe zwischen EU, Bund und Ländern besser funktionieren können? Mit Sicherheit ja. Natürlich ruckelt es bei der größten Impfkampagne der Geschichte.
Jens Spahn also heute im Bundestag. Wir hören das gleich genauer. Wir berichten außerdem über einen umfangreichen Mafia-Prozess, der heute in Süditalien begonnen hat. Angeklagt sind 350 mutmaßliche Mitglieder der 'Ndrangheta. Und der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny hat angekündigt, dass er am Wochenende aus Deutschland abreisen wird und zurückkehren will nach Moskau. Zunächst aber gehen wir nach Washington. Für Donald Trump haben dort die letzten 7 Tage seiner Präsidentschaft begonnen und es könnten turbulente Tage für ihn werden. Die Demokraten haben nämlich heute ein weiteres Amtsenthebungsverfahren gegen Trump auf den Weg gebracht. Doris Simon in Washington. Wie lief die Abstimmung im Repräsentantenhaus?
Die Abstimmung hatte ein klares Ergebnis, 232 Stimmen für ein Impeachment, 197 dagegen. Und bei den 232 sind 10 Stimmen von Republikanern dabei. Das ist schon historisch bei diesem überhaupt historischen Impeachment. Zum zweiten Mal überhaupt in der Geschichte der Vereinigten Staaten wird ein US-Präsident diesem Amtsenthebungsverfahren unterzogen. Und es sind eben doch sehr viele, auch wenn es eine kleine Zahl ist, wenn man sieht, dass beim letzten Mal kein einziger Republikaner beim Impeachment gegen Trump mitgestimmt hatte. Andere werden sagen, das sind ja sehr wenig, weniger als 5% der Republikaner insgesamt. Und ja, es haben auch nur wenige im Plenum öffentlich ihre Ablehnung der Aktionen von Donald Trump deutlich gemacht, mit der Konsequenz, für das Impeachment zu stimmen. Es waren 2 Hinterbänkler, die ich gehört habe, die das wirklich auch mit einer deutlichen Erklärung, dass sie selber da Schuld getragen haben, getan haben. Die weitaus größere Anzahl der Republikaner hat sich geteilt in die Gruppen von denen, die sagen, ja, der Präsident, der sagt immer was, aber wir wissen ja, wir dürfen seine Worte nicht zu ernst nehmen. Dann gab es die Abgeordneten, die Trump verurteilt haben und die Gewalt seiner Anhänger, die aber kein Impeachment wollen, weil sie sagen, das ist jetzt der falsche Weg und da wird das Prozedere nicht eingehalten. Und dann gibt es aber auch nach wie vor diejenigen, die sagen, hier geht's nur um eine Hasskampagne gegen den Präsidenten, gegen seine 4 Jahre erfolgreiche Amtszeit. Hier wird das Recht auf Redefreiheit eingeschränkt. Ihr gönnt dem Präsidenten seinen Erfolg nicht. Und ist das euer Verständnis von Versöhnung und Heilung? Impeachment sei gefährlich, hieß es da in den Argumenten, es entzweie und schütte Benzin auf die Glut.
Soweit also das Geschehen heute im Repräsentantenhaus. Dieses Impeachment muss jetzt noch weiter durch den Senat. Wie geht es dort weiter?
Ich sage noch eins zum Nachtrag. Was mir völlig gefehlt hat heute, war das Argument oder war überhaupt die Einsicht, dass es keinen großflächigen Wahlbetrug gegeben hat. Das ist nicht gekommen. Wie es weitergeht, das ganze Verfahren geht in den Senat. Der Mehrheitsführer hat heute erklärt, der Republikanische, dass es kein beschleunigtes Zusammenkommen des Senats in dieser Woche geben wird. Das heißt, es geht an den 19., 20. wahrscheinlich hin. In die Zeit der Amtseinführung Joe Bidens, dass das Thema behandelt wird. Und dort schauen alle auch wieder auf diesen Mehrheitsführer, auf Mitch McConnell. Gestern wurden Gerüchte gestreut, dass er einem Impeachment-Verfahren zustimmen würde. Heute hat er öffentlich erklärt, er habe sich noch nicht entschieden. Also er beobachtet sehr genau, wie die Stimmung ist bei den Republikanern. Und alle anderen Senatoren der Republikanischen Partei beobachten, was Mitch McConnell macht und werden da sicher auch noch etwas zuwarten, um dann sich zu entscheiden, werden sie für ein Impeachment-Verfahren stimmen und damit vielleicht den Präsidenten endlich loswerden. Das wollen ja viele. Es trauen sich nur viele nicht, weil sehr viele eben Angst haben unter den Republikanern. Das wurde heute in der Debatte auch deutlich. Oder werden sie dann doch am Ende nicht für ein Impeachment-Verfahren stimmen? 17 Stimmen der Republikaner sind erforderlich, wenn es erfolgreich sein soll.
Also, die Demokraten haben heute mit Unterstützung einiger Republikaner im US-Repräsentantenhaus ein weiteres Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump auf den Weg gebracht. Doris Simon in Washington, vielen Dank für diese Einzelheiten. Und damit gehen wir Zurück nach Deutschland. Wann bekomme ich einen Impftermin? Wann bekomme ich eine Corona-Impfung? Das ist eine Frage, die sich in diesen Tagen Millionen von Menschen in Deutschland stellen. Und auch wenn die Impfkampagnen in den Bundesländern so langsam anlaufen, immer noch gibt es viele kritische Fragen an die Bundesregierung. Im Mittelpunkt dabei natürlich Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister. Der hat heute im Bundestag Stellung genommen und versucht, den stotternden Impfstart zu erklären. Aus Berlin, Volker Findhammer.
Mehrfach hatte Gesundheitsminister Jens Spahn seit dem vergangenen Frühjahr betont, dass es in Deutschland keine Impfpflicht gegen Corona geben werde. Und vor dem Hintergrund wies er heute im Deutschlandfunk entschieden den Vorstoß des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zurück, der eine Impfpflicht für Pflegekräfte eingefordert hatte, weil dort die Impfbereitschaft im Moment noch zu gering sei.
Wir brauchen zuerst einmal nicht alle drei Tage eine neue, auch teilweise aufgeregte Debatte rund ums Impfen. Vor 3-4 Tagen ging es noch um einen angeblichen Mangel an Impfstoffen und jetzt reden wir schon über eine Impfverpflichtung. Ich habe im Bundestag mein Wort gegeben. In dieser Pandemie wird es keine Impfpflicht geben. Und das gilt.
Das kam dann auch in seiner Regierungserklärung zum Ausdruck, wo Spahn zudem den gemeinsamen europäischen Weg bei der Impfstoffbeschaffung verteidigte. Ein nationaler Alleingang hätte nur negative Folgen mit sich gebracht.
Ich verstehe gut, dass man in der aktuellen Lage lieber auf das schaut, was kurzfristig im nationalen Interesse liegen könnte. Aber das vermeintlich kurzfristige nationale Interesse ist oftmals nicht unser langfristiges. Wir müssen nicht abwägen, ob wir aus europäischer Verantwortung oder aus nationalem Interesse handeln, denn unser Vorgehen ermöglicht beides gleichermaßen.
Bis zum Sommer wird es aber ein Impfangebot für alle geben, sagte Spahn, der erneut Anlaufschwierigkeiten eingestand. Allein die Oppositionsparteien wollten es dabei nicht beruhen lassen. So warf Sebastian Mützenmeier von der AfD der Regierung dauerhaftes Versagen in der Corona-Pandemie vor.
Aus dem Schutzkleidung- und Maskendesaster ist mittlerweile ein Impfstoff- und erneutes Lockdown-Desaster geworden. Und die Liste an Fehlern, die wir Ihnen verzeihen sollen, wird immer länger.
FDP-Chef Christian Lindner sprach von einem verstolperten Impfstart.
Wer auf Brüssel zeigt, der muss auch die Frage beantworten, warum die deutsche Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 nicht Einfluss genommen hat auf eine hinreichende Beschaffung von Impfstoff.
Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Amira Mohamed Ali, beklagte das Chaos bei der Vergabe der Impftermine.
Sie können die Verantwortung dafür nicht einfach auf die Länder abschieben. Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie es hinbekommt, diese wichtige Sache vernünftig mit den Ländern zu koordinieren.
Und die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, forderte bundesweit mehr Aufklärung und Information zu den Impfungen, um die notwendige Impfbereitschaft zu erhöhen. Um vor allem auch das Eintragen der bislang bekannten Virusmutationen zu verhindern, hatte das Bundeskabinett am Morgen eine neue Einreiseverordnung gebilligt. Einreisende aus Regionen mit dem mutierten Coronavirus oder mit besonders hohen Inzidenzen müssen demnach schon vor der Einreise ein negatives Testergebnis vorlegen. Als Gebiete mit besonders hohen Infektionszahlen sollen Länder gelten, in denen mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen festgestellt wurden. Bei einem positiven Testergebnis müssen die Betroffenen unmittelbar in Quarantäne. Außerdem werden die Mobilfunknetzbetreiber dazu verpflichtet, in Deutschland ankommenden Personen die geltenden Corona-Auflagen per SMS zuzuschicken. Sonderregelungen für bereits geimpfte Personen sind in der Verordnung nicht vorgesehen. Diese Neuregelung tritt bereits ab morgen in Kraft. Die Mobilfunkbetreiber haben jedoch noch bis Anfang März Zeit für die Umsetzung. Vor dem Hintergrund der fortdauernden Beschränkungen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder heute mit den Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften eine Homeoffice-Initiative in seinem Bundesland gestartet und die steuerliche Förderung des mobilen Arbeitens in Aussicht gestellt. Söder verband das aber auch zugleich mit der Forderung an den Bund, sich intensiver um die Hilfen für die Wirtschaft zu kümmern.
Die Meldungen sind im Moment sehr verstörend, dass für die Novemberhilfen nochmal die Grundlagen sich anders darstellen, als ursprünglich versprochen und kommuniziert waren. Das kann zu erheblichen Verwirrungen und auch Verwerfungen, Existenzgefährdungen führen, wenn sogar Rückzahlungen notwendig sein sollen. Wir appellieren nochmal dringend gemeinsam an den Bund auf allen Ebenen. Da braucht es nochmal deutlich mehr Flexibilität.
Auf seinen Vorstoß zu einer möglichen Impfpflicht für Pflegekräfte ging Söder nach den erheblichen Widerständen nicht mehr ein.
Volker Fintermer war das aus Berlin und wir haben es da gerade schon gehört. Viele Unternehmen kritisieren die langsamen Verfahren bei der Auszahlung der Hilfsgelder, der Überbrückungshilfen der Bundesregierung. Diese Gelder fließen nun zwar, die Kritik hält aber trotzdem an. Theo Geers sagt uns mehr.
Enttäuschte Unternehmer, frustrierte Steuerberater. Der Ärger über die schleppenden Überbrückungs-, November- und Dezemberhilfen gärt. Erst recht, seitdem vielen dämmert, dass die staatlichen Corona-Hilfen auch niedriger ausfallen könnten. Doch die Regierung will solche Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen. Am Finanzminister perlt die Kritik ab. Olaf Scholz am Morgen in der ARD.
Es war völlig richtig, dass wir das gemacht haben, was wir gemacht haben. Wir haben in Deutschland im Frühjahr das größte und erste Stabilisierungsprogramm in Europa auf den Weg gebracht. Das Gleiche gilt für unser Konjunkturprogramm aus dem Sommer. Und wir haben mittlerweile immer wieder die Förderprogramme ausgeweitet. Das, was jetzt zugesagt ist, ist ein Vielfaches von dem an Zusagen, was wir zum Beispiel im Frühjahrslockdown hatten. Und daran kann man sehen, dass immer wieder neu entschieden wird, damit wir möglichst präzise das tun können, was den Unternehmen hilft. Das zeigt, die Bazooka, die hat tatsächlich ihre Wirkung entfaltet und wir werden es so lange machen, wie es nötig ist.
Doch draußen im Land wirkt das Versprechen, kein Unternehmen werde in der Pandemie im Stich gelassen, hohl. Der neueste Grund für den wachsenden Frust. Erst jetzt wurde bekannt, dass schon Anfang Dezember das Kleingedruckte, also die Bedingungen für den Bezug der versprochenen Hilfen, geändert wurden. Hieß es vorher, der Staat helfe ab einem bestimmten Umsatzrückgang von 30 oder 50% und erstatte dann Fixkosten wie Mieten, Pachten oder Leasingraten bis zu 90%, war nun plötzlich von ungedeckten Fixkosten die Rede. Ungedeckte Fixkosten heißt, der bloße Umsatzrückgang reicht nicht. Das Unternehmen muss auch Verlust machen, um Hilfen zu bekommen. Und erstattet wird dann auch nur der Teil der Fixkosten, der nicht mehr durch eigene Einnahmen gedeckt ist. Für Firmen, denen das Wasser bis zum Hals steht, wirkt das wie ein gebrochenes Versprechen, zumal diese Änderung des Kleingedruckten nie groß kommuniziert wurde. Doch den Eindruck, erst seien Hilfen vollmundig versprochen und dann das Kleingedruckte klammheimlich geändert worden, weist Annika Einhorn, die Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums, zurück. Es sei immer klar gewesen, dass Corona-Hilfen von mehr als 1 Million Euro noch mit der EU abgestimmt werden müssten und die habe dann eben festgelegt, dass nur ungedeckte Fixkosten erstattet werden dürften. Das war Ende November. Annika Einhorn.
Insofern ist das keine neue Informationen und schon gar nicht haben wir das klammheimlich getan, sondern wir haben das so schnell wie möglich getan, als es eben dann notwendig wurde, weil die Kommission hier die entsprechenden Vorgaben gemacht hat.
Aus Berlin der Bericht von Theo Geers. Italien steckt mitten in einer Regierungskrise. Ministerpräsident Giuseppe Conte hat seine Mehrheit im Parlament verloren. Grund für den Krach in seiner Koalition ist der Streit um die Verwendung von milliardenschweren Corona-Hilfen der europäischen Partner. Matteo Renzi, der ehemalige Regierungschef und jetzt Parteichef des Koalitionspartners Italia Viva, hat am Abend seine Ministerin aus der Regierung zurückgezogen und er hat das verbunden mit schwerer Kritik an Contes Politik.
Perché se il governo è finalizzato al, lo diceva Ivan, immobilismo e non alla stabilità, not in my name, non col mio nome. Non col nostro nome.
Wenn diese Regierung für Unbeweglichkeit und Instabilität steht, dann nicht in meinem Namen. Das waren die Worte von Matteo Renzi. Wie es jetzt weitergeht für Conte und seine Regierung in Rom, das ist zur Stunde noch völlig offen. Möglich ist, dass er sich neue Unterstützung im italienischen Parlament sucht. Für viele Schlagzeilen hat heute allerdings auch ein Gerichtsverfahren im Süden Italiens gesorgt. Dort hat nämlich ein lang erwarteter Prozess begonnen. Angeklagt sind rund 350 mutmaßliche Mitglieder und Helfer der Mafia-Organisation 'Ndrangheta. Es handelt sich um einen der größten Mafia-Prozesse seit Jahrzehnten. Jörg Seichselberg.
Zum Auftakt des Prozesses ging es zunächst um Formalitäten. Unter anderem wurden die 355 Angeklagten einzeln aufgerufen, um ihre Anwesenheit zu kontrollieren. Einige Anwälte machten geltend, dass Prozessdokumente bei ihren Mandanten nicht rechtzeitig angekommen seien. Trotz des zähen Auftakts gibt sich der verantwortliche Staatsanwalt Nicola Gratteri optimistisch. Die Drangheta, sagt er beim Hineingehen in den Gerichtssaal, würde für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen. Grundsätzlich betont er, es ist ein wichtiger Prozess. Es ist ein Eckstein in der Bekämpfung der Mafia in Italien. Die Drangheta gilt als die derzeit gefährlichste und mächtigste italienische Mafia-Organisation. Mit ihren kriminellen Geschäften nimmt sie nach Schätzungen der Ermittler jährlich rund 50 Milliarden Euro ein. Das ist so viel wie die Jahresbilanz von Deutscher Bank und McDonald's zusammen. Ihr Geld macht die Drangheta vor allem mit Drogengeschäften. Laut Staatsanwaltschaft hat sie quasi ein Monopol auf die Einfuhr von Kokain nach Europa. Die Angeklagten in diesem Mammutverfahren sollen fast alle zum einflussreichen Mancuso-Clan aus Vibo Valentia gehören. Die Drangheta-Gruppe gilt als eine Art Drogengroßhändler, der Kokain an andere Organisationen in Italien und im Ausland weiterverkauft. Auf der Anklagebank sitzt unter anderem der mutmaßliche Boss des Clans Luigi Mancuso. Dazu kommen mutmaßliche Helfer und Helfershelfer, aber auch Anwälte, Politiker und Polizisten, die der Drangheta zugearbeitet haben sollen. Einige der Beschuldigten wurden in Deutschland festgenommen, wo nach Erkenntnissen des Bundesinnenministeriums rund 1000 Mitglieder der Drangheta leben. Im Prozess in Lamezia sind über 900 Zeugen benannt, darunter mehrere Dutzend Kronzeugen, die selbst Mitglied der Drangheta waren. Deren Bereitschaft, mit Ermittlern zusammenzuarbeiten, ist etwas Besonderes in dieser kriminellen Organisation, in der das Schweigegelübde üblicherweise sehr streng befolgt wird, unterstreicht Staatsanwalt Gratteri. Das ist bislang sehr selten vorgekommen, aber in den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu erarbeiten. Deswegen sind einige bereit, mit uns zusammenzuarbeiten. Auch weil Kronzeugen in Italien hohe Schutzmaßnahmen garantiert werden. Für den Mammutprozess in Lamezia hat der italienische Staat extra einen neuen Hochsicherheitsgerichtssaal errichten lassen. Für rund 2 Millionen Euro wurde ein ehemaliges Callcenter umgebaut mit einem Verhandlungssaal, der so groß ist wie ein Fußballfeld. Am ersten Verhandlungstag waren trotz der großen Dimensionen des Gerichtssaals einige der 355 Angeklagten nur per Video zugeschaltet.
Jörg Seiselberg über den Mammutprozess gegen die Drangheta, der heute in Kalabrien in Süditalien begonnen hat. Roman Marun ist Politikwissenschaftler in Palermo und verfolgt auch den italienischen Kampf gegen die Mafia schon seit längerem. Ich habe ihn heute Abend kurz vor dieser Sendung gefragt, wie wichtig dieser Prozess für Italien ist.
Ja, dieses Verfahren fällt natürlich eine Zeit mit besonderen Umständen. Es ist bekannt, dass die Justiz nur mit verminderter Kraft momentan arbeitet, gerade eben aufgrund der Covid-19-Pandemie, die wir haben. Aber umso wichtiger ist natürlich, dass dieser Prozess, ein weiterer Maxi-Prozess, also ein großer Prozess, stattfindet, weil er das erste Mal eigentlich sehr viele Aspekte der Ndrangheta, die ja ziemlich im Verborgenen operiert und auch bis jetzt in der Ermittlungsarbeit der italienischen Justiz noch keine großartigen Spuren hinterlassen hat, dass dieses Thema jetzt groß aufgearbeitet wird, zumal es sich hier um einen Prozess handelt, der so viele Verknüpfungen in das italienische Wirtschafts-, Sozial- und auch politische System hat, dass das also eine umfassende Angelegenheit wird, die vielleicht eben auch dazu dient, dass der Mythos der Ndrangheta, die Unberührbarkeit der Ndrangheta, damit aufgebrochen wird und natürlich auch ein Zeichen für die Bevölkerung, nicht nur in Italien, sondern ganz speziell in Kalabrien selber, von diesem Prozess ausgeht, dass man die Ndrangheta bekämpfen kann, dass man sie bekämpfen muss und dass der Staat auch in der Lage ist, entsprechend Schutz, Hilfe und Unterstützung zu liefern, dass also die Bürger dem Staat vertrauen können, der Justiz vertrauen können, Hilfe zu suchen im Kampf gegen den Ndrangheta.
Sie haben die vielen Verknüpfungen der Mafia erwähnt in alle möglichen Bereiche der Gesellschaft. Woran liegt das denn eigentlich, dass die Mafia tatsächlich in Italien immer noch einen so großen Einfluss hat?
Wir haben einfach das Problem, dass wir einmal mehrere Mafia-Organisationen traditionell in Italien haben. Seit geraumer Zeit speziell sind diese Mafia-Organisationen groß geworden in Süditalien, was traditionell eine schwierige, vordemokratische, vorbürgerliche Herrschaftsstruktur hatte. Das sind also sehr viele kulturelle Phänomene. Dann haben wir einfach das Problem, die Mafia hat teilweise eine sehr gute Kontrolle in die gesellschaftlichen System hinein, Kontrolle, die der Staat als solcher und auch die anderen Regierungsebenen, die Kommunen, die Regionen so weit und so effizient nicht haben. Der Süden ist ja wirtschaftlich auch unterentwickelt, hat große Probleme, soziale Probleme, Probleme auch im Gesundheitssystem, die teilweise die Mafia-Strukturen besser beantworten konnten und einfach auch die Unfähigkeit des Staates dazu nutzen konnten, sich den Bürgern, den Menschen, den Unternehmern anzudienen. Und das hat leider Gottes eben sehr gut funktioniert in Süditalien, dass das Wirtschaftsleben sehr stark eben auch dominiert worden ist von Personen, die starke Verbindungen mit der Mafia hatten und haben. Und wir haben dort immer noch regionale Unterschiede. In Sizilien ist der Kampf gegen die Mafia jetzt schon ein bisschen älter. In Kalabrien ist dagegen die offene Konfrontation mit der 'Ndrangheta noch ein recht neues Phänomen. Und deshalb wird dieser Prozess eine ganz große Signalwirkung haben für die Situation in Kalabrien in Zukunft.
Herr Marun, wir erreichen Sie ja heute Abend in Palermo. Können Sie uns vielleicht ein Beispiel nennen, wie sichtbar ist für Sie, wie sichtbar ist für jemanden in Süditalien im Alltag der Einfluss der Mafia? Ist der überhaupt sichtbar?
Also das ist natürlich etwas schwierig auch zu sagen, weil ich bin Angestellter oder freier Mitarbeiter auch in erster Linie nicht im italienischen Wirtschaftssystem oder Sozialsystem, sondern für deutsche Institutionen. Deshalb habe ich einfach nicht so viel Kontakt. Wenn ich hier ein Geschäft in Palermo hätte, ein Geschäft aufmachen wollte, dann würde ich automatisch ziemlich schnell Kontakt bekommen mit Personen, die Dienstleistungen anbieten würden, für die man eigentlich nicht zahlen muss.
Zum Beispiel? Gegen
Schutz oder ob ich auch nicht irgendwelche Leute einstellen will. Also das sind ganz vertraute Motive, auch hier in Palermo immer noch. Es werden immer noch sehr große Zahlen genannt, wie viel Unternehmer, wie viel Geschäftstreibende Schutzgelder zahlen. Das ist eine gängige Sache. Aber gleichzeitig, es gibt natürlich auch weiterhin sogar Mafia-Tote. Das sind also nicht die schwarzen Zeiten aus den 80er Jahren, als wir in Palermo mindestens jeden Tag einen Toten hatten, der auf das Konto der Mafia ging, sondern es gibt ab und zu einfach Auseinandersetzungen auch zwischen einzelnen Mafia-Familien. Also das Thema ist weitgehend eigentlich immer noch an der Tagesordnung. Man hat sich aber daran gewöhnt und man hat sich auch daran gewöhnt, dass das jetzt Sachen sind, die von der Justiz sehr aggressiv angegangen werden und bekämpft werden. Also die Gegenreaktion gibt es hier in Sizilien. Es gibt auch, sagen wir mal, einen progressiven Teil der Bevölkerung, der sich offen gegen die Mafia ausspricht und auch agiert gegen die Mafia. Aber nichtsdestotrotz sind die Umfragen gerade unter Jugendlichen eher verheerend, dass man irgendwie eine Karriere in der Mafia immer noch als eine Option wahrgenommen wird.
Wie leicht ist es denn für die Mafia, auch im Rest von Europa zu operieren, tätig zu sein? Zum Beispiel auch hier in Deutschland. Also inwiefern ist das Ganze nicht nur ein italienisches, sondern ein europäisches Problem?
Das ist ein großes europäisches Problem. Es kommt eben darauf an, auch wie wehrhaft Justizsysteme sind. In Italien haben sie einen Tatbestand der Zugehörigkeit, der direkten Zugehörigkeit oder der unmittelbaren Zugehörigkeit zur Mafia-Organisation. Und schon allein dieser Tatbestand, Straftatbestand, kann sie ins Gefängnis bringen, ohne dass etwas anderes nachgewiesen werden muss. Und dieser Straftatbestand, den versucht eigentlich auch die italienische Justiz, gerade auch in Deutschland, eigentlich der Justiz schmackhaft zu machen, weil es ein zentraler Punkt ist. Und wir haben in Deutschland natürlich auch die Erfahrung mit Duisburg gehabt, wo doch mehrere Menschen getötet worden sind in einer Auseinandersetzung im Rahmen der 'Ndrangheta. Und Deutschland gilt in der italienischen Justiz als ein ruhiger Rückzugsraum für gerade die 'Ndrangheta. Also das ist ein großes Thema.
Der Politikwissenschaftler Roman Marun. 23.34 Uhr, Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk und wir machen weiter mit Kurzbeiträgen aus dem In- und Ausland. Und da beginnen wir zunächst mal mit dem Sport. Der FC Bayern München ist im DFB-Pokal in der zweiten Runde überraschend ausgeschieden. Im Zweitrundenspiel bei Holstein Kiel haben die Bayern hier vor wenigen Minuten mit 5:6 nach Elfmeterschießen verloren. Fabian Wittke.
Der freche Außenseiter, der freche Zweitligist hat tatsächlich die Sensation perfekt gemacht und den Trippelsieger, den Titelverteidiger, den haushohen Favoriten, den FC Bayern München aus dem DFB-Pokal geschmissen. Zunächst stand es 2:2 nach regulärer Spielzeit und nach dem 2:2 nach Verlängerung ging es ins Elfmeterschießen und es war Marc Rocker, der den entscheidenden Elfmeter für die Bayern verschoss und den anschließenden, dann auch wirklich entscheidenden Elfmeter verwandelte Finn Bartels für Holstein Kiel. Und so stehen die Kieler im Achtelfinale des DFB-Pokals völlig überraschenderweise. Und es ist eine große Fußballsensation, die sich begeben hat im Kieler Holstein-Stadion. Holstein Kiel trifft auf Darmstadt 98 Anfang Februar und der große Favorit, der FC Bayern München, ist raus. Holstein Kiel gewinnt nach Elfmeterschießen gegen die Bayern mit 3:2.
Fabian Wittke und wir machen weiter mit Udo Schmidt in London. Der berichtet, dass die Corona-Impfzentren in Großbritannien bald Tag und Nacht geöffnet sein sollen.
Das kündigte Premier Boris Johnson heute im Unterhaus an. Bislang sind in Großbritannien mehr als 2,4 Millionen Menschen geimpft worden. Mehr als 400.000 haben auch bereits eine zweite Impfung erhalten. Großbritannien verfolgt allerdings die Strategie, so viele Erstimpfungen wie möglich zu verabreichen und die notwendige zweite Impfung erst nach einem Zeitraum von 12 Wochen einzuplanen. Die Hersteller des Impfstoffs haben eine Zeitspanne von 3 Wochen zwischen den beiden Impfungen empfohlen. In Großbritanniens Krankenhäusern werden derzeit 35.000 Corona-Patienten behandelt. Die Kliniken stehen nach eigenen Angaben kurz vor dem Kollaps. Man werde aber diese Herausforderung und Belastung bewältigen, wenn sich alle an die Regeln halten, so Gesundheitsminister Matt Hancock heute in der BBC. Hancock, so Boris Johnson, werde bald Details der Impfung rund um die Uhr vorstellen.
Die Internationale Arbeitsorganisation fordert Regierungen und Unternehmen weltweit auf, bessere Arbeitsbedingungen fürs Homeoffice zu finden. Dietrich Karl Meurer.
In den ersten Monaten der Pandemie ist der Anteil derjenigen, die zu Hause arbeiten, weltweit von fast 8% auf knapp 20% gestiegen. Das geht hervor aus einer nun von der Internationalen Arbeitsorganisation IAO in Genf vorgestellten Studie. Darüber hinaus wird festgestellt, Homeoffice bedeutet für Millionen Menschen schwierige oder gar unzureichende Rahmenbedingungen, teils ohne Schreibtisch oder ausreichend Platz. Die UNO-Sonderorganisation fordert daher mehr Schutz und bessere Arbeitsbedingungen. Die Grenzen zwischen Privat- und Arbeitsleben müssten gewahrt bleiben. Auch müsse es ein Recht darauf geben, außerhalb vereinbarter Arbeitszeiten den Computer abzuschalten. Laut IAO arbeiteten schon vor der Pandemie weltweit rund 260 Millionen Menschen in den eigenen vier Wänden. Oft würden sie als Selbstständige betrachtet und seien vom Arbeitsrecht weniger geschützt. Es brauche schriftliche Arbeitsverträge, faire Löhne und Sozialleistungen.
Das sogenannte Kükenschreddern, das massenhafte Töten von Küken in der Geflügelhaltung. Es ist eine Praxis, die seit Jahren immer wieder für Kritik und Empörung sorgt. Jetzt soll das Ganze mit einem Gesetz beendet werden. Martin Polanski.
Landwirtschaftsministerin Klöckner sagte im Bundestag, Deutschland werde weltweit vorangehen, damit das Kükentöten beendet wird. Am kommenden Mittwoch will sie einen entsprechenden Gesetzentwurf im Bundeskabinett einbringen. Klöckner verweist auf alternative Techniken, die auch mit Hilfe staatlicher Förderprogramme inzwischen entwickelt seien. So können durch eine Geschlechtsbestimmung im Ei männliche Küken frühzeitig aussortiert werden. Die CDU-Ministerin betonte, dass die Brütereien in Deutschland erhalten bleiben sollten. Tierschützer kritisieren seit langem das bisher gängige Schreddern bereits geschlüpfter männlicher Küken. Klöckner erklärte während der Regierungsbefragung im Bundestag, dass sie auch den tiergerechten Stallumbau voranbringen wolle, etwa durch Fördermittel und eine Machbarkeitsstudie zum weiteren Vorgehen. Die Landwirtschaftsministerin schloss dabei die Einführung einer Tierwohlabgabe nicht aus.
Und wir gehen an die Frankfurter Börse. Den Tag dort hat für uns Volker Hirt beobachtet.
Alle Fakten liegen auf dem Tisch. Die Impfstoffhersteller sind ausgemacht, die Entwicklung der jeweiligen Aktien war rasant. Das Ende der Pandemie ist absehbar und sehr wahrscheinlich, wenn auch vielleicht später als gedacht. Aber die Corona-Impulse durch Impfstoff, Onlinehandel, Techno-Boom, Lockdown, ja, nein, all diese Impulse werden schwächer und damit lässt auch die Bewegung an den Aktienmärkten nach. Der DAX geht relativ unverändert mit einem leichten Plus und 13.940 Punkten aus dem Markt. Der Dow Jones verharrt, die Nasdaq gewinnt leicht. Das könnte bis Freitag so weitergehen, dann kommen neue Impulse, wenn die größten US-Banken ihre Zahlen offenlegen. Sie haben die Niedrigzinspolitik recht gut überstanden, wobei es auch da Bewegung gibt. Für US-Staatsanleihen werden wieder ein bisschen mehr Zinsen bezahlt. 1,18%, das ist der höchste Stand seit letzten März. Das alles getrieben von der Hoffnung auf eine starke wirtschaftliche Erholung in den USA und das wiederum stärkt den Dollar. Gut für den Euro, der auch heute wieder um 0,4% nachgibt. Gut deshalb, weil die Waren der stark exportabhängigen deutschen Wirtschaft sich etwas verbilligen. Auch die Ölpreise gelten als Konjunkturbarometer. Wenn die steigen, ist die Welt wieder ein bisschen in Bewegung. Die Ölsorten sind allesamt teurer. Die Preise sind seit Anfang November um fast 50% im Schnitt gestiegen.
Volker Hirt berichtete von der Frankfurter Börse. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex steht seit einigen Monaten massiv in der Kritik. Grund dafür ist ein Einsatz in der Ägäis im Sommer. Dabei sollen die Frontex-Beamten ein Schlauchboot mit Flüchtlingen auf offener See zurückgedrängt und in Richtung Türkei geschickt haben. An dem Tag war auch ein Boot der deutschen Bundespolizei in dem Gebiet unterwegs. Was hatten die Beamten dort mit diesem Einsatz zu tun? Darum ging es heute im Innenausschuss des Bundestags. Gudula Geuter hat das beobachtet.
Menschen dürfen an Europas Außengrenzen zurückgewiesen werden, auch auf See. Illegal wird das, wenn sie damit in Gefahr der Seenot gebracht werden oder wenn sie schon in europäischen Gewässern sind und so gehindert werden, Flüchtlingsschutz zu beantragen. Solche sogenannten Pushbacks haben an der türkisch-griechischen Seegrenze Journalisten und Menschenrechtsorganisationen mehrfach dokumentiert. Der Vorwurf, auch die Bundespolizei sei daran beteiligt, sehen Mitglieder des Bundestagsinnenausschusses heute als widerlegt an.
Die Bundespolizei hat so gehandelt, wie es im Rahmen von Frontex-Mandat üblich ist, hat dann auch berichtet über Unschlüssigkeiten.
Darüber sind wir sehr froh,
betonen die migrationspolitischen Sprecherinnen von Grünen und FDP, Luise Amtsberg und Linda Teuteberg, nach der zweieinhalbstündigen Befragung der Chefs von Frontex und der Bundespolizei, Fabrice Legerie und Dieter Roman. Der konkrete Vorwurf betraf den 10. August. Da hatte das Patrouillenboot Uckermark der Bundespolizei ein Schlauchboot mit 40 Passagieren gestoppt und auf die zuständige griechische Küstenwache gewartet. In dem Glauben, die Menschen seien in Sicherheit, sei man in den Hafen zurückgekehrt. Dort habe man das griechische Schiff dann aber ohne Passagiere einfahren sehen. Das Schlauchboot sei freiwillig Richtung Türkei zurückgekehrt, so die griechische Darstellung. Anders gibt es Alexander Trom, CDU, wieder.
So die Wahrnehmung und auch die Berichterstattung des Bootsführers der Bundespolizei, dass zum Zeitpunkt des Wegfahrens der Uckermark man gesehen hat, dass die Besatzung des Schlauchbootes sich auf das Boot der griechischen Polizei begibt.
Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Probleme des europäischen Grenzschutzes.
Das ist in der Tat, wenn man die politische Bewertung durchführt, ein bisschen so das Schwarze-Peter-Spiel.
So der CDU-Politiker, denn so Luise Amtsberg.
Die Einsätze von Frontex sind schwer kontrollierbar und das ergibt sich aus der geteilten Zuständigkeit.
So wie in diesem Fall, nach der Übergabe an die griechischen Behörden hat die Bundespolizei keine Kontrolle mehr und auch Frontex ist bis zu einem gewissen Grad auf die Berichte der handelnden Mitgliedstaaten angewiesen.
Das ist ein Grundproblem, das wir zwingend auflösen müssen. Ansonsten können wir nicht gewährleisten, dass Frontex tatsächlich immer die Menschenrechte wahrt.
Nicht nur die Behörden, vor allem der europäische Gesetzgeber sei gefragt, glaubt auch Lars Castellucci, SPD. Es fehle an unabhängiger Aufklärung.
Wir haben berichtet bekommen, dass die Grundrechtebeauftragte versucht, nach Griechenland zu reisen. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die der Verwaltungsrat eingesetzt hat. Es gibt jetzt von der Antibetrugsbehörde eine entsprechende Untersuchung. Und das sind alles viele Bausteine, aber die ergeben aus meiner Sicht kein Gesamtbild. Es muss eine unabhängige Stelle geben, die Vorwürfe annehmen muss, auch anonym. Und diesen Vorwürfen muss mit Aufklärung nachgegangen werden.
Ihr fordert ein europäisches Rettungsprogramm, unter anderem die FDP ein unabhängigeres Mandat für Frontex. Dabei bleiben die Vorwürfe gegen Frontex selbst im Raum. Am 21. Januar will der Verwaltungsrat der Behörde sein Gutachten dazu vorstellen.
Gudula Geuter. Politische Debatten lebendiger machen, Streitfragen offen ansprechen und vor allem die Meinung der Bürger in den politischen Diskurs holen. Das ist das Ziel eines neuen Gesprächsformats. Ein sogenannter Bürgerrat soll in den kommenden Tagen zusammenkommen. Per Videoschalte natürlich. Menschen, die sonst nichts mit dem politischen Betrieb zu tun haben und die Vorschläge formulieren sollen. Panayotis Gavrilis erklärt das genauer.
Insgesamt 169 ausgeloste Bürgerinnen und Bürger kommen digital zusammen, um zu diskutieren, sich eine Meinung zu bilden. Das Thema ein außenpolitisches mit dem Titel Deutschlands Rolle in der Welt. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen. Er hofft auf mehr Mitsprache und Dialog in der repräsentativen Demokratie und wie man neue Formen finden kann, um, wie er sagt, Spaltungen in der Gesellschaft zu überwinden.
Wenn wir die Demokratie stabil machen wollen. Und die Versuchungen liegen, glaube ich, am Beginn dieses Jahres näher, die Gefahren für die Demokratie, als sie manche geglaubt haben. Dann sollten wir jedenfalls nicht einfach sagen, das haben wir immer so gemacht.
Man müsse nun etwas Besseres finden, weil, so Schäuble weiter,
Freiheit und Demokratie nicht ohne seriöse Kommunikation geht und nicht nur mit Twitter-Meldungen. Glaube ich, dass der Bürgerrat wirklich ein grundsätzlich spannender Ansatz ist. Nicht mehr und nicht weniger.
Marianne Bürtler, frühere Beauftragte für die Stasi-Unterlagen und Bürgerrechtlerin in der DDR, ist Vorsitzende des Bürgerrates. Bürgerräte seien kein Allheilmittel, sagt sie, aber sie fördern die Lust an der Debatte, wecken das Interesse an politischen Themen, so Bürtler.
Es ist manchmal schon etwas ermüdend, dass uns nur vorgeführt und begründet wird, was längst in den Ausschüssen und Fraktionen ausdiskutiert wurde. All das irritiert und stört mich bis heute. Der Mangel an lebendiger öffentlicher Debatte, die mit Neugierde, Lust und Respekt geführt wird, überall da, wo Menschen aufeinandertreffen und nicht nur von Journalisten und Politikern.
Alle Fraktionen des Bundestages unterstützen das Vorhaben, betont Claudine Niert, Vorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie. Dieser hat den Bürgerrat mitinitiiert. Aus den Einwohnermelderegistern wurden die Beteiligten zufällig ausgelost. Der Querschnitt der Bevölkerung kommt zusammen, sagt Niert.
Die Jüngste ist 16, der Älteste ist 90 Jahre alt. Wir haben den Querschnitt der Bevölkerung nach 4 Kriterien gespiegelt. Einmal nach Geschlecht, nach Alter, nach Bildungsabschluss und nach Migrationshintergrund.
Die Bürgerinnen und Bürger können Expertinnen und Experten befragen und sollen diskutieren, unter anderem zu Themen wie nachhaltige Entwicklung, EU-Außenpolitik oder Frieden und Sicherheit. Die Bürgerratsmitglieder sollen unter der Leitung von Marianne Bürtler am Ende zu Empfehlungen kommen, die sie konkret an die Bundestagsabgeordneten richten wollen.
Dass der Bundestag die Ergebnisse der Bürgerratsberatungen wahrnimmt, respektiert, einbezieht, dann ist, glaube ich, der wichtigste Zweck auch des Bürgerrats erfüllt. Ansonsten würde der Bürgerrat auf die Dauer auch entwertet werden, wenn die Politik ihn zur Kenntnis nimmt und dann lesen, lachen, lochen, also wenn das Zeug sofort abgelegt wird.
Die konkreten Entscheidungen könnten Bürgerräte den Abgeordneten nicht abnehmen, betont Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. In diesem Fall will der Bürgerrat bereits im März erste Ergebnisse liefern. Was der Bundestag dann daraus macht, das könne man beim nächsten Mal diskutieren, so Schäuble.
Panayotis Gavrilis berichtete. 5 Monate hat der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny in Deutschland verbracht, nachdem er bei einem Giftanschlag in Russland fast ums Leben gekommen wäre. Heute hat Nawalny nun angekündigt, dass er am Wochenende nach Moskau zurückkehren will. Tilko Gries.
Alexej Nawalny meldete sich am Vormittag bei Instagram und bei Twitter. Er hat dort zusammengenommen mehrere Millionen Follower. Er steht auf einer Anhöhe, im Hintergrund ist eine Stadt zu sehen. Welche es ist, ist nicht ganz klar. Er, Nawalny, habe heute Morgen beim Frühsport, den er als Teil seines Reha-Programms absolviere, festgestellt, dass er fast kuriert sei. Als mir das klar wurde, habe ich geschaut, welche Flüge es gibt. Auf der Seite der Fluggesellschaft Pobjeda habe ich ein Ticket nach Hause gekauft. Am Sonntag, 17. Januar, kehre ich nach Moskau zurück. Holt mich ab. Pobjeda ist eine Low-Cost-Airline. Ihr Name bedeutet Sieg. Die Landung des Fluges aus Berlin ist für 17.20 Uhr mitteleuropäischer Zeit am Flughafen Moskau-Wnukovo vorgesehen. Nun wird spekuliert, was den Politiker dort erwartet. Denn die russische Justiz hat zuletzt bekannt gegeben, wieder gegen ihn vorgehen zu wollen. Dabei geht es zum einen um eine Bewährungsstrafe, gegen deren Auflagen er durch den Aufenthalt in Deutschland verstoßen habe, und zum zweiten um den Vorwurf, er habe Spendengelder veruntreut. Noch vor Neujahr wurde bekannt gegeben, dass sie gegen mich ein neues Strafverfahren beginnen wollen, ein demonstrativ konstruiertes Verfahren. Gestern hat die Justizvollzugsverwaltung bei Gericht verlangt, dass meine Bewährungsstrafe in eine reale umgewandelt werde, ich mich also rasch ins Gefängnis begeben müsse. Zur Erinnerung, Ermittlungen wegen der Vergiftung hat der russische Staat nie begonnen und seine Kleidung vom Tag, als er zusammenbrach, ist ihm nicht zurückgegeben worden. Nawalny wiederholte bei Instagram seinen Vorwurf, das Vorgehen gegen ihn, sowohl der Mordversuch durch Vergiften als auch nun die Androhung von Verfahren, seien vom Kreml und dort direkt von Präsident Wladimir Putin gesteuert. Dieser hatte im Dezember gesagt, Nawalny sei nicht wichtig genug, um sich mit ihm zu beschäftigen. Hätte der russische Staat ihn jedoch vergiften wollen, dann hätte man es auch zu Ende gebracht. Sie tun alles, um mich abzuschrecken. Putin bleibt nur, am Kreml ein riesiges Plakat aufzuhängen. Alexei, komm bitte auf keinen Fall nach Hause zurück. Jedoch nach Deutschland zu fahren, das war nicht meine Entscheidung. Das ist ein tolles Land, aber ich halte mich hier nicht aus freiem Willen auf, sondern weil sie versucht haben, mich umzubringen. Die Leute, die jetzt sauer sind, weil sie mich trotzdem nicht umgebracht haben und ich überlebt habe, die bedrohen mich nun mit Haft. Nawalny hatte in den vergangenen Monaten, in denen er in Deutschland die Folgen der Vergiftung durch das Gift aus der Nowitschok-Gruppe bewältigte, nie einen Zweifel daran gelassen, nach Moskau zurückkehren zu wollen. Im September stehen Parlamentswahlen in Russland an. Kein Beobachter erwartet, dass die Staatsmacht zulassen wird, dass der Oppositionelle dort eine gewichtige Rolle wird spielen dürfen.
In Irland herrscht in diesen Tagen Entsetzen. Grund dafür ist ein Untersuchungsbericht, der beleuchtet, was jahrzehntelang in irischen Heimen für ledige Mütter und deren Kinder passiert ist. Schwarz auf weiß ist da zu lesen, wie Frauen und Kinder gequält, drangsaliert und misshandelt wurden. Tausende Kinder sind frühzeitig gestorben. Heute hat Premierminister Martin deshalb um Entschuldigung gebeten. Martin Aliot.
And so on behalf of the government, the state and its citizens, I apologize for the profound generational wrong visited upon Irish mothers and their children.
Im Namen der Regierung, des Staates und aller Bürgerinnen und Bürger entschuldigte sich Micheál Martin für das generationenlange Unrecht, das irischen Müttern und Kindern angetan worden war. Sie waren eingekerkert worden und wurden anschließend häufig zu unbezahlter Arbeit in Wäschereien verurteilt. Die Kinder nahm man ihnen weg. Sie wurden entweder illegal nach Amerika verschifft oder an Pflegeeltern weitergegeben. Das alles enthüllt der Untersuchungsbericht.
Their report reveals the dominant role of the churches and their moral code and lays bare the failures of the state.
Der Bericht enthülle die dominante Rolle der Kirchen und ihrer moralischen Normen. Er lege das Versagen des Staates bloß. Kirche und Staat handelten im Einverständnis zum Schaden dieser Frauen und Kinder. Martin sah die Schuld bei der irischen Gesellschaft als Ganzes.
Es ist ein Moment für uns als Gesellschaft, um eine profunde Failure von Empathie, Verständnis und basischer Humanität über eine sehr lange Zeit.
Die heutige irische Gesellschaft müsse einsehen, dass sie in ihrem Mitgefühl, in ihrem Verständnis und in ihrer elementaren Menschlichkeit über einen sehr langen Zeitraum versagt habe. Warum?
We embraced a perverse religious morality and control, judgmentalism and moral certainty, but shunned our daughters.
Wir hatten uns einer perversen religiösen Moral und der Kontrolle verschrieben. Wir huldigten der Vorverurteilung und der moralischen Gewissheit. Dabei ächteten wir unsere Töchter. Wir waren fromm, aber zeigten keine Freundlichkeit. Das heutige Irland hat in den letzten Jahren zahlreiche Altlasten entsorgt und ist teils progressiv, teils normal geworden. Nun, da die überlebenden Opfer eine gewisse Genugtuung und eine Anerkennung des an ihnen verübten Unrechts erfahren haben, geht es um praktische Sühne. Geburtsscheine für die unehelichen Kinder, eine privilegierte medizinische Versorgung und finanzielle Entschädigungen ohne hochnotpeinliche Befragungen.
Martin Alliot aus Irland und zum Schluss der Sendung der Blick in die Tageszeitung von morgen mit Michael Hesse.
Die Kommentare der Zeitungen befassen sich mit der Regierungserklärung von Gesundheitsminister Spahn zum schleppenden Impfstart in Deutschland. Darüber debattierte der Bundestag. Natürlich sind in der Corona-Bekämpfung Fehler gemacht worden, gibt die Südwestpresse zu bedenken. Aber auch wenn man etwa Zweifel an der Aussage von Jens Spahn haben kann, bis zum Sommer könne jeder, der das wolle, geimpft werden. Irgendwann im Laufe dieses Jahres wird das sicher so sein. Bis dahin macht es Sinn, dass man sich nicht im Klein-Klein verhakt, sondern in einer gemeinsamen Kraftanstrengung durchhält. Die Süddeutsche Zeitung hält die Kritik an dem CDU-Politiker für überzogen. Spahn steht unter doppeltem Druck. Da sind die Koalitionspartner der SPD, die drängen, für mehr Impfstoff aus Deutschland zu sorgen. Einem noch nicht eröffneten Werk der Firma BioNTech wird dabei eine Bedeutung beigemessen, als würde von Marburg aus ab März die ganze Welt kuriert. Auf der anderen Seite stehen die Partnerstaaten der EU. Sie blicken kritisch auf nationale Alleingänge. Jetzt hat Spahn versucht, beiden Seiten gerecht zu werden. Wer sich jetzt nicht solidarisch zeige, könne später keine Solidarität erwarten. Europa liege im nationalen Interesse. Es ist kein schlechtes Argument, mitten in einer globalen Gesundheitsnotlage. Zusammenhalt statt Impfstoffkonkurrenz. Geradezu sozialdemokratisch klingt das, konzidiert die Süddeutsche Zeitung. Doch es müsse ehrlich zugehen, fordert die Frankfurter Rundschau. Die politisch Verantwortlichen sollten den Bürgern reinen Wein einschenken. Statt nebulös in der Corona-Krise von schweren Wochen bis Ostern zu sprechen, wie Kanzlerin Angela Merkel, oder von Beschränkungen auch im Februar, wie Gesundheitsminister Jens Spahn, sollten Politikerinnen und Politiker endlich sagen, was alle annehmen. Der Lockdown wird über den 31. Januar hinaus verlängert werden müssen. Dann könnte man beginnen, kreativere und differenziertere Regeln für den Gesundheitsschutz zu finden als bislang. Meint die Frankfurter Rundschau. Anderes Thema. Der Oppositionelle Alexei Nawalny hat angekündigt, nach Russland zurückkehren zu wollen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle stellt das Folgende dazu fest. Nawalny selbst hat für seinen beharrlichen Kampf schon lange im Gefängnis gesessen, sehr oft Prügel eingesteckt, einen Säureanschlag überlebt und auf Geld und sein privates Glück verzichtet. Im Übrigen würde ihn auch ein Unterschlupf in Deutschland kaum vor möglichen weiteren Attentaten schützen, wie zuletzt der Mord an einem Georgier im Berliner Tiergarten gezeigt hat. Das beweist, der Arm des Kremls ist lang, meint die Mitteldeutsche Zeitung zum Ende dieser Presseschau.
Vielen Dank, Michael Hesse. Das war das Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Im Studio war Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.